Hi, bonjour und herzlich willkommen zu dieser Folge von Baustelle. Meinem Podcast, in dem ich euch über meine kleinen Baustellen erzähle, also über die Bereiche in meinem Leben, an denen ich gerade arbeite oder die für mich auf die eine oder andere Art relevant sind. Ich hoffe damit, mich selbst, euch, unsere Mitmenschen und unsere Umwelt ein bisschen glücklicher zu machen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Theresa und ich freue mich, dass du zuhörst. In der heutigen Folge geht es um einen täglichen Begleiter. Um ein kleines Stück Technik, das die meisten von uns rund um die Uhr in einem Umkreis von einem Meter um sich herum haben. Nämlich um unsere Handys. Und genauer gesagt geht es darum, wie ich versuche, diese kleine geniale Maschine für mich arbeiten zu lassen, anstatt gegen mich. Gleich vorweg möchte ich sagen, dass ich zu dieser Folge auch einen Blogpost geschrieben habe. Das heißt, wenn ich etwas erwähne, das für dich interessant klingt, das du dir aber nicht so schnell merken kannst, dann kannst du das auf meiner Website unter movebalancing.net nachlesen. Und da findest du auch alle Quellen, alle Bücher, alle Apps, alle Erklärungen, die vielleicht für dich interessant sein könnten. Also, los geht's! Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher besitzen ein Smartphone. Auf die Weltbevölkerung gerechnet sind es nur ungefähr 20%. Es gibt aber Länder wie Südkorea, wo es ungefähr 90% der Bevölkerung sind. 47% aller amerikanischen Smartphone-Besitzerinnen und Smartphone-Besitzer können sich ein Leben ohne ihr Smartphone gar nicht vorstellen. Die Möglichkeiten, die uns unsere Smartphones bieten, sind endlos. Es ist wie ein Postkasten, eine Tageszeitung, ein Fernseher, ein Radio, ein Fotoalbum, eine Bibliothek, eine Kamera, eine Party mit jedem, den du kennst, ganz praktisch im Hosentaschenformat. Durchschnittlich checkt jede Person ungefähr 80 Mal pro Tag ihr Handy. Das bedeutet ungefähr 5 Mal pro Stunde. Die Handys und damit auch unsere permanente Erreichbarkeit sind ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens und auch unserer Gesellschaft geworden. Es wird sozial erwartet, dass man immer erreichbar ist. Und somit verschwimmen auch die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit oft ganz schön. Diese vielen neuen Möglichkeiten der Kommunikation erfordern auch irgendwie neue Regeln der Kommunikation, die in vielen Bereichen einfach noch nicht existieren. Viele Leute kommunizieren auf allen möglichen Ebenen beruflich, auf WhatsApp, per E-Mail, per Anruf, per SMS, auf Facebook, auf Instagram. All diese verschiedenen Kanäle machen es ziemlich schwierig einzuordnen, wann, wo, wie kommuniziert werden sollte oder auch nicht. Das führt so weit, dass Menschen, die eigentlich weit weg von uns sind, manchmal unsere Aufmerksamkeit mehr bekommen, als die Menschen, mit denen wir am Tisch sitzen oder im selben Raum sind. Und das sollte uns vielleicht ein bisschen zu denken geben. Es gibt mittlerweile zum Beispiel ein neues Gesetz in Frankreich, das das Recht zur Regeneration heißt. Und zwar geht es dabei darum, dass berufliche E-Mails nicht mehr am Wochenende beantwortet werden müssen und dass es da klare Regeln gibt, was der Arbeitnehmer machen muss oder nicht machen soll, damit er eben seine Regeneration und seine Abschaltzeit bekommt. Es gibt auch berühmte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel die Sängerin Adele, die schon seit einigen Jahren nur noch ein Club-Handy besitzt und kein Smartphone mehr, um sich aus diesem Kommunikationsloop ein bisschen rauszunehmen. Aber was ist eigentlich das Problem mit den Smartphones? Aus einer neurobiologischen Sicht kann man zwei Probleme erkennen. Das eine ist unsere Melatoninproduktion. Melatonin ist das Hormon, das wir zum Schlafen brauchen. Wenn es hell ist, dann hat unser Körper die Info, dass er kein Schlafhormon produzieren muss. Dementsprechend können wir dann auch schlecht einschlafen. Und das sogenannte blaue Licht, das unsere Bildschirme, also Handys, Computer, Tablets, Fernseher produzieren, ist da leider keine Ausnahme, sondern macht es eher noch schlimmer. Die Universität Harvard hat zum Beispiel eine Empfehlung ausgesprochen, dass man 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen keine Bildschirme mehr benutzen soll, weil das die Schlafqualität hemmen kann. Es gibt mittlerweile Filter, die man aufs Handy legen kann, damit dieses Blaulicht weniger wird. Es gibt mittlerweile Brillen, die man tragen kann, damit man weniger diesem Blaulicht ausgesetzt ist. Trotzdem ist das Thema Schlaf und Bildschirm vielleicht eins, das wir uns im Hinterkopf behalten sollen. Ein zweites Hormon, das von unseren Devices beeinflusst wird, ist das Dopamin. Dopamin ist das Glückshormon und grundsätzlich eine positive Sache. Aber Dopamin ist auch das Hormon, das dafür zuständig ist, dass wir auf Dinge süchtig werden. Zum Beispiel schüttet ein Raucher, während er raucht, Dopamin aus. Oder ein Alkoholiker, während er seinen Drink genießt, schüttet Dopamin aus. Und so ähnlich läuft es für uns auch in der Benutzung unserer technischen Hilfsmittel. Viele Apps, vor allem Spiele, aber auch Social-Media-Apps, sind dazu gemacht, süchtig zu machen. Die sind dazu gemacht, uns immer wieder einen kleinen Dopamin-Kick zu geben und uns damit immer wieder zurückzubringen zu dieser App. Das ist quasi eine Art Belohnungssystem, auf das wir immer wieder hineinfallen. Wenn dein Handy also jetzt gerade zum Beispiel vibriert, dann ist das für dich ein bisschen wie ein Glücksspiel. Du denkst dir, oh, was ist das für eine Benachrichtigung? Das könnte interessant sein, das könnte spannend sein, das könnte positiv sein. Vielleicht habe ich Likes auf mein letztes Foto bekommen oder es schreibt mir irgendjemand, den ich gerne mag. Und diese Idee, dass da eine positive Rückmeldung kommen kann, bringt dich so weit, dass du natürlich checken möchtest, was sich gerade tut. Und das ist nicht mal deine Schuld. Die Apps sind genau dafür designed. Wenn dich das Thema interessiert, dann gibt es ein spannendes Buch, nämlich Hooked von Nir Eyal. Der ist ein ehemaliger App-Designer, der erklärt, wie diese Suchtfaktoren funktionieren und warum sie eingesetzt werden beim Zusammenbauen von Apps. Es gibt mittlerweile auch zahlreiche Studien, die belegen, was das mit unseren Gehirnen macht. Bei einer Studie zum Beispiel wurde getestet, wie Menschen bei kognitiven Aufgaben abschneiden, je nachdem, ob ihr Handy näher oder weiter von ihnen weg ist. Kognitive Aufgaben bedeutet irgendwas logisches Denken oder Problemlösungsaufgaben. Und es wurde tatsächlich herausgefunden, dass Menschen, umso näher ihr Handy bei ihnen ist, umso schlechter abschneiden bei diesen Aufgaben. Ohne dass sie diese Ablenkung bewusst benennen können. Das heißt, die Leute, die ihr Handy am Tisch liegen hatten, haben am schlechtesten abgeschnitten, während diejenigen, deren Handys im nächsten Raum waren oder in der Tasche draußen im Auto, besser abgeschnitten haben. Eine zweite Studie hat gezeigt, dass wenn Menschen Benachrichtigungen auf ihren Handys hören oder spüren oder sehen, sie aber nicht checken dürfen, ihr Körper Symptome zeigt, zum Beispiel erhöhten Blutdruck, schnellere Atmung, schnelleren Puls oder auch Schwitzen oder ansteigende Körpertemperatur. Und all diese Symptome sind Symptome, die auch mit einer Angststörung einhergehen. Und es ist relativ spannend, dass ein, zwei Benachrichtigungen am Handy einen in Angstzustände versetzen können. Ein dritter Faktor, der nicht gerade positiv ist, was unsere Handynutzung betrifft, ist der Google-Effekt. Und zwar bedeutet das, dass das Wissen, dass wir alles jederzeit nachschauen könnten, uns dazu anregt, unser Gehirn und vor allem auch unser Gedächtnis weniger zu nutzen. Wir vertrauen also rund um die Uhr auf die Googlebarkeit von Dingen. Es ist viel schwerer, Dinge abzuspeichern, wenn man weiß, dass man sie eigentlich jederzeit nachschauen könnte. Unsere Generation glaubt, eine Generation zu sein, die viel mehr weiß als alle davor. Aber eigentlich wissen wir vielleicht sogar weniger, weil wir viel weniger abspeichern. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich als Kind wahnsinnig viele Telefonnummern auswendig kannte. Alle Nummern von all den Leuten, die ich immer wieder angerufen habe. Das waren mindestens 15 oder 20 Nummern. Heute kann ich genau 2. Und ähnlich geht es mir auch beim Navigieren. Ich habe mir früher viel bewusster überlegt, wie ich wohin komme. Heute denke ich eigentlich gar nicht drüber nach, weil ich ganz genau weiß, dass ich es jedes Mal wieder in Google Maps eintippen kann und mich Google Maps genau dorthin führt, wo ich hin möchte. Und auch da gibt es wieder wissenschaftliche Nachweise, dass zum Beispiel der Hippocampus, das ist der Bereich im Gehirn, der für Navigation oder für räumliche Orientierung zuständig ist, bei jüngeren Menschen, die weniger selbst navigieren mussten und mit Google Maps aufgewachsen sind, weniger ausgeprägt ist als bei älteren Menschen, die sich mehr auf solche Dinge konzentrieren mussten. Und ich möchte unsere Handys natürlich nicht verteufeln. Ich bin ein großer Fan von meinem Handy. Ich verwende es für ganz viele Dinge, auch für Dinge, die für mich wichtig sind und die mir helfen und die mir meine Produktivität erhöhen. Aber ich sehe trotzdem auch, wie mein Handy mich manchmal an meine Grenzen bringt und wie Handys auch meine Beziehungen mit anderen Menschen beeinflussen. Und deshalb möchte ich ein paar Ideen oder Strategien aufgreifen, die man vielleicht machen kann, um hier bewusster die Kontrolle zurückzuerobern. Dinge, die ich ausprobiere oder ausprobiert habe und euch ein bisschen meine Erfahrung damit erzählen. Manche von diesen Dingen sind ganz klein und logisch, andere sind ein bisschen extremer und wir werden sehen, wie es damit geht. Ich habe seit mittlerweile fast einem Jahr alle Benachrichtigungen auf meinem Handy deaktiviert. Ich wurde zu diesem Schritt motiviert, weil ich irgendwo gelesen habe, dass jede Ablenkung, die uns aus unserem Workflow rausreißt, bis zu 23 Minuten dauern kann, bis wir wieder zurück im Fokus sind. Und 23 Minuten ist eine verdammt lange Zeit. Und wenn ich dann wieder zurück im Fokus bin und dann kommt die nächste Benachrichtigung, dann brauche ich eigentlich gar nicht wieder anfangen, weil zu guten Zeiten kommen in 23 Minuten wahrscheinlich 15 neue Nachrichten rein. Und wenn ich vom Abstellen von Benachrichtigungen spreche, dann meine ich damit, dass mein Handy keinen Ton von sich gibt, dass es nicht vibriert, dass es nicht beginnt zu leuchten und dass ich die kleinen roten Kreise, die auf App sind, wenn ungelesene E-Mails oder Nachrichten da sind, abgeschalten habe. Das bedeutet, es gibt bei mir fast keine Apps mehr, die wirklich durchkommen, die sich wirklich melden können, wenn sie etwas zu sagen haben, sondern bei den meisten Apps schaue ich hinein, um zu sehen, ob sich was tut. Das heißt, ich habe mir ein bisschen was an Kontrolle zurückgeholt. Ich kann bewusster entscheiden, wann, wo und wie ich sie nutzen möchte und sie drängen sich nicht ständig auf. Die einzigen Apps, die bei mir noch Benachrichtigungen senden, sind Anrufe, die Find My Phone App, Timer- und Wecker-Apps, Google Maps und Uber, weil die mir sagen, wann ich wohin muss oder wann jemand kommt, der mich abholt. Und diese Identifizierungs-Apps, diese Handysignatur, Bankanmeldung, diese Dinge. Alles andere ist abgedreht. Also WhatsApp, Facebook, Instagram schickt mir keine Benachrichtigungen mehr. Das heißt nicht, dass ich diese Apps jetzt nicht mehr benutze, aber es heißt, dass ich entscheide, wann ich sie benutze und nicht die App. Und auch bei E-Mails handhabe ich das mittlerweile so. Und ich weiß, dass ich da leicht reden habe, weil ich keinen Job habe, der zeitkritische E-Mail-Antworten verlangt. Aber ich versuche auch da bewusst zu entscheiden, wann ich Zeit für E-Mails habe und sie nur dann anzuschauen, wenn ich auch wirklich Zeit habe, um vielleicht gleich auf ein paar zu antworten. Ich checke sie meistens einmal in der Früh nach dem Frühstück, dann vielleicht, wenn ich irgendwohin unterwegs bin, mal im Bus oder in der U-Bahn. Und meistens noch einmal am Abend vor dem Abendessen. Für jemanden, der hunderte E-Mails am Tag bekommt, ist 2 bis 3 Mal vielleicht zu wenig. Trotzdem könnte man bewusst die Entscheidung treffen, sie vielleicht nur einmal die Stunde zu checken und nicht alle 2 Minuten oder jedes Mal dann, wenn eine neue aufpoppt, weil man sonst nie in produktive Arbeitsphasen gelangen kann. Meine Nichte verbringt relativ viel Zeit auf ihrem Handy, damit Dinge zu löschen. Und sie macht das vor allem deshalb, weil sie ein Handy hat, das nicht unendlich viel Speicherplatz hat und sie immer wieder Dinge löschen muss, damit sie neue Dinge draufladen kann. Mein Handy hat diese Speicherplatzbegrenzung nicht. Trotzdem finde ich die Strategie des Dinge-Löschens gar nicht so schlecht. So wie sich im Kühlschrank manchmal Dinge ansammeln, die irgendwie schon länger nicht berührt worden sind, oder wie sich im Kleiderschrank manchmal Kleidungsstücke ansammeln, die wir länger nicht anziehen, sammeln sich auch am Handy Apps an und Dinge, die wir speichern, die wir eigentlich gar nicht mehr benutzen. Und es macht durchaus Sinn, sich immer wieder mal Zeit zu nehmen, reinzuschauen und Dinge zu löschen. Diese Dinge oder vor allem auch diese Apps, die wir nämlich nicht verwenden, bringen nur Chaos in unseren Alltag. Es ist viel schwieriger, irgendwas zu finden. Man muss immer 5-mal schauen, bevor man dort landet, wo man eigentlich hin will. Und das Ablenkungspotenzial ist wahnsinnig groß. Und wenn es darum geht, Apps zu finden, die wir suchen, dann ist auch die Organisation der Apps auf unserem Handy nicht irrelevant. Wer zum Beispiel mein Handy zum ersten Mal in die Hand nimmt, tut sich wahrscheinlich nicht leicht, WhatsApp oder Instagram zu finden. Ich habe diese Apps nämlich gut versteckt. Der Grund dafür ist, dass ich versuche, meinen ersten Blick eher auf Dinge zu leiten, mit denen ich gern meine Zeit verbringen möchte und nicht auf Dinge zu leiten, die meine Zeit verschwenden. Das bedeutet, ich habe auf der ersten Seite meines Homescreens nur Apps, die ich entweder wirklich oft benutze oder brauche oder Apps, mit denen ich mehr Zeit verbringen will. Bei mir ist das zum Beispiel die Uhr, der Wecker, die Anrufe, der Kalender, meine Natural Cycles App, wo ich meinen Zyklus aufzeichne, meine Meditations-App, meine Kamera und Google. Auf der Seite 2 habe ich dann die Maps App, Audible, Kindle, Podcasts, Medium und Spotify. Das sind jene Apps, mit denen ich mir meine Zeit vertreiben möchte, aber eine produktive Art des Zeitvertreibs. Und dann habe ich ja auch noch Bubble, die App, mit der ich Sprachen lerne, und meine Fotos-App. Auf der letzten Seite habe ich dann die Zeitverschwender-Apps oder die Aufmerksamkeitssauger-Apps. Und die habe ich in Ordnern. Das heißt, ich habe da einen Social-Media-Ordner, da habe ich E-Mails, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube. Und ich habe auch noch andere Ordner mit Dingen, die ich nicht so oft brauche oder die halt irgendwie nicht meine visuelle Kapazität verschwenden sollen, die ich einfach dort hinten abgelegt habe und die ich, wenn ich sie brauche, im Suchfeld suche und dann direkt dorthin komme und mich gar nicht echt durch diese ganze Ordnerstruktur durchklicken muss. Für mich funktioniert diese Struktur eigentlich ganz gut. Eine etwas extremere Lösung, die ich vor kurzem von einer Bekannten gehört habe, ist, dass sie Apps regelmäßig löscht, um sie dann, wenn sie sie braucht, wieder zu reinstallieren. Das heißt zum Beispiel Instagram, das eine App ist, auf die sie immer wieder gehen würde, wenn ihr langweilig ist, hat sie auf ihrem Handy gelöscht und sie erlaubt sich selbst, sie nur einmal am Tag zu installieren. Installiert sie, checkt Instagram und danach löscht sie sie wieder. Man könnte jetzt sagen, boah, das ist ja uraufwendig und kostet urviel Zeit. Mag sein, aber wenn ich sonst vielleicht eine Stunde am Tag auf Instagram verbringen würde und so vielleicht nur 10 Minuten am Tag auf Instagram verbringe, dann ist es möglicherweise diese 2 Minuten des Löschens und Reinstalliervorgangs wert. Oft ist es nämlich nur pure Gewohnheit, die uns immer wieder zu den Apps zurückkommen lässt, die unsere Zeit fressen und die uns immer wieder weiter scrollen lässt, weil sie ja unendlich weitergehen und nie von selbst aufhören. Eine andere Art des Benachrichtigungens lautlos Stellens ist der D&D-Mode, also der Do-Not-Disturb-Modus. Jedes iPhone hat den automatisch eingebaut. Bei Android-Telefonen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, da gibt es auch ähnliche Funktionsweisen. Das Einschalten des D&D-Modes heißt, man bekommt keine Benachrichtigungen, außer wenn jemand von der Favoritenliste anruft oder wenn eine Nummer zweimal binnen 10 Minuten anruft. Und dieser Modus kann nicht nur für die Nacht benutzt werden, sondern durchaus auch untertags, wenn man in produktive Arbeitsphasen gehen möchte. Und es gibt auch Apps, die die Konzentration fördern sollen durch ähnliche Mechaniken. Eine App, die ich zum Beispiel sehr cool finde, ist Forest. Da pflanzt man einen Baum und nimmt sich vorher vor, wie lange dieser Baum wachsen soll, also weiß ich nicht, 20 Minuten oder eine Stunde. Und in dieser Zeit darf man dann sein Handy nicht nutzen, sonst bringt man den Baum um. Und das Schöne an der App ist, dass sie dann auch für alle Bäume, die die Leute, die die App verwendet haben, erfolgreich gepflanzt haben, in Wirklichkeit Bäume pflanzen. Eine Strategie gegen die negativen Auswirkungen, die das Handy auf den Schlafrhythmus haben kann, ist der Dark Mode oder auch der Nachtschicht-Modus. Den kann man am Handy einstellen und er filtert das blaue Licht ein bisschen raus und macht auch den Bildschirm allgemein ein bisschen dunkler, was unsere Schlafqualität erhöhen soll. Aber trotzdem sollte man vielleicht andenken, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das Handy nicht als letztes vor dem Schlafengehen und als erstes gleich nach dem Aufstehen zu benutzen. Harry und ich haben eine Regel, dass wir das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen, wenn wir beide zu Hause sind. Das heißt, unsere Handys stecken im Wohnzimmer und dadurch nimmt man sich auch irgendwie die Möglichkeit, am Ende des Tages noch ein bisschen zu scrollen oder in der Früh, gleich nachdem der Wecker geläutet hat, mit Scrollen zu beginnen. Dazu muss ich aber sagen, wir haben diese Regel schon relativ lang und es passiert aber trotzdem immer wieder, dass das eine oder andere Handy sich ins Schlafzimmer verirrt und wir müssen uns auch immer wieder bewusst gegenseitig an diese Regel erinnern, um die Handys langfristig aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Ist es dir schon mal passiert, dass du über irgendeine Sache gesprochen hast, die du gerne haben möchtest oder die du dir zu kaufen überlegst und 2 Stunden später hattest du plötzlich eine Werbung für genau diese Sache in deinem Instagram- oder Facebook-Feed? Mir ist es schon öfter passiert und ich finde es wahnsinnig unheimlich. Und beim Durchklicken durch die Einstellungen meines iPhones bin ich draufgekommen, dass man Ad-Tracking abstellen kann. Ad-Tracking bedeutet, dass dein Handy die Dinge, für die du dich interessierst, weitergibt und dir dann gezielte Werbungen schickt. Und wenn man das ausschaltet, dann bekommt man zwar immer noch genauso viele Werbungen, aber man bekommt möglicherweise weniger gezielte Werbungen, was vielleicht auch weniger deine Willenskraft fordert, dir dann diese Dinge nicht gleich zu kaufen oder vielleicht bewusster zu recherchieren und nicht einfach auf den nächsten Werbeclip zu klicken und kaufen zu drücken. Eine andere Einstellung, die ich entdeckt habe beim ein bisschen Durcharbeiten durch die Handy-Einstellungen, ist die Grayscale. Man kann sein iPhone nämlich einfach auf schwarz-weiß umstellen. Und ich habe das dann auch gleich einmal probiert. Ich habe nämlich vor kurzem wo gelesen, dass Farben ganz viel mit unserer Aufmerksamkeit machen und dass mit gewissen Farben bewusst immer mehr Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge gezogen wird. So zum Beispiel diese kleinen roten Kreise am Rand von der App, wenn du Benachrichtigungen hast. An dem Tag, an dem ich mein Handy umgestellt habe auf Grayscale, ist der Harry nach Hause gekommen und hat gesagt, warum hast du den Spaß von deinem Handy gelöscht? Ja, ich habe ein bisschen den Spaß von meinem Handy gelöscht, das stimmt. Instagram macht in Schwarz-Weiß nicht ganz so viel Spaß wie in farbig. Aber das war ja auch irgendwie der Sinn der Sache. Die Schwarz-Weiß-Einstellung spart nämlich einerseits dem Handy Akku, spart aber auch mir ein bisschen Akku, weil es eben weniger Aufmerksamkeit fordert. Und wenn du nicht ganz dazu bereit bist, dein Handy auf allgemein Schwarz-Weiß umzustellen, dann könntest du auch einfach mal drüber nachdenken, ob nicht ein dunkleres, dezenteres Hintergrundbild hilfreich sein kann. Auch damit kannst du einerseits ein bisschen Handy-Akku sparen, weil ein dunklerer Bildschirm weniger Akku verbraucht. Und auf der anderen Seite kannst du vielleicht auch deine Sinne ein bisschen entlasten, wenn dein Bildschirm dich nicht ständig ablenkt oder ein aufregendes Bild herzeigt, das dich vielleicht von anderen Dingen abhalten könnte. Prinzipiell macht es durchaus Sinn, einfach mal hinzuschauen. Worin investiere ich eigentlich meine Zeit am Handy? Was tue ich und wie oft schaue ich drauf? Die meisten Handys haben mittlerweile eine eingebaute Screen-Time-App, die dir zeigt, wie oft du drauf schaust, wie viel Zeit du drauf verbringst und auch mit welchen Apps du deine Zeit verbringst. Sollte dein Handy das nicht haben oder du möchtest noch ein bisschen genauer wissen, was passiert, gibt es auch eine App, die heißt Moment und die zeichnet genau auf, mit was du deine Zeit auf deinem Mobiltelefon verbringst. Und wenn du jetzt zum Beispiel draufkommst, dass du 6 Minuten pro Tag damit verbringst, durch irgendwas zu scrollen, was dich eigentlich gar nicht interessiert, dann kannst du dir mal überlegen, wie viel Zeit das in einer Woche ist. Das wären zum Beispiel 42 Minuten pro Woche. Und wenn du dir dann überlegst, wie viel das in einem Jahr ist, nämlich 2190 Minuten pro Jahr, das sind 36,5 Stunden, dann könntest du dir die Frage stellen, was du mit dieser Zeit machen könntest, wenn du sie nicht mit Scrollen verbringst. Ganz viele von uns sagen nämlich ganz oft, ah ja, das würde ich gern machen, aber dafür habe ich keine Zeit. Und vielleicht hilft das Hinschauen auf die Zeit, die du vor dem Bildschirm verbringst, genau diese Phasen zu entdecken, die du vielleicht mit was anderem verbringen möchtest, wenn du bewusst die Entscheidung triffst. Viele dieser Zeit-Monitoring-Apps haben nämlich auch eine Funktion, mit der du gewisse Dinge sperren oder limitieren kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel damit experimentiert, mir ein Limit zu setzen auf Social-Media-Apps. Ich habe Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube markiert und ein Limit für 1 Stunde pro Tag gesetzt. Das mag jetzt für manche Leute viel klingen, für mich ist das okay, weil ich ja auch Zeit arbeitend auf diesen Plattformen verbringe. Ich möchte aber trotzdem eben nicht unendlich viel Zeit damit verschwenden, dort herumzugrundeln und habe deshalb mich für 1 Stunde entschieden. Und in den letzten paar Tagen, weil ich ja jetzt bewusst weiß, dass ich dieses Limit habe, habe ich nicht mal dieses Limit erreicht. Davor habe ich aber definitiv mehr Zeit auf diesen Plattformen verbracht. Wenn du nicht so der Typ für komplizierte Einstellungen bist, dann gibt es auch ganz einfache Schritte, mit denen man seine Handys ein bisschen weiter von sich wegbringen kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dein Handy immer wieder mal abzudrehen. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dein Handy in eine Lade zu legen, dass du es nicht ständig siehst. Eine noch einfachere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dein Handy einfach mal umzudrehen, sodass der Bildschirm Richtung Tisch schaut und nicht zu dir, dass es dir nicht permanent Lichtsignale schicken kann. Und eine Idee, die gerade auf Social Media wahnsinnig in ist, ist, dass man sein Handy für 1 Tag die Woche nicht benutzt. Es gibt auch ein Buch dazu, das heißt 24/6, also 24/6. Von Tiffany Schlein. Da geht es genau darum, dass man eben 1 Tag die Woche ohne Handy verbringt. Und das ist vielleicht gar nicht was, was du mit dir selbst ausmachen musst. Das könntest du zum Beispiel auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder mit der ganzen Familie machen. Es könnte einfach einen Tag die Woche geben, wo die Handys in der Lade bleiben. Und eine andere lustige Idee, die ich vor kurzem auf YouTube gesehen habe, war eine Family Challenge, wo es darum ging, dass das Familienmitglied mit der meisten Bildschirmzeit am Tag dann zum Beispiel dafür zuständig ist, das Essen zu kochen oder den Tisch abzuräumen oder den Geschirrspüler einzuräumen oder Schnee zu schaufeln. Ja, ich weiß, für euch Österreicher ist Schneeschaufeln vielleicht noch nicht relevant, bei uns liegen schon 30 cm. Also vielleicht kann man auch gemeinsam als Familie, als Paar, als Freundeskreis, als Mitbewohner Strategien finden, wie man bewusst auch mal Zeit ohne Bildschirm verbringt. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge von Baustelle. Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann schau vielleicht auf meiner Website vorbei und lies dir den Blogpost dazu durch auf movebalancing.net. Oder komm auf Instagram vorbei, haha, wieder mehr Bildschirmzeit. Aber vielleicht möchtest du mir ja auch eine Nachricht schicken und mir Strategien mitteilen, wie du deine Bildschirmzeit bewusster einsetzt. Unter @move.balance.sing findest du mich da. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald.